der Club-Podcast von nordbayern.de ist zurück mit so einigermaßen mittelmäßiger Laune. Es ist Sonntag, der 9. Oktober 2022, 18.06 Uhr. Und wir sprechen über die nächste Club-Niederlage trotz neuem Trainer. 2:3 im eigenen Stadion gegen die KSV Holstein aus Kiel. Wie war's, Uli?
Nicht schön. Ja, ich bin gerade zurück, noch unter den Eindrücken des Spiels stehend und muss sagen, es war am Schluss eine Stimmung im Stadion, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe. Also ab 80. Minute war so Geisterspielatmosphäre, die Kurve hat den Support eingestellt. Man hat noch ein paar Kieler gehört, vereinzelt, die, ja, glaube ich, 100 Leute mitgereist sind.
Ja.
Und ein Kindergeburtstag, der noch fröhlich gefeiert hat, dass ich die Stimmung nicht vermiesen lassen wollte, offenbar im Familienblock. Aber der Rest war dann doch so kollektiver Schockzustand, mehr oder weniger. Und ja, man hat dann so diese letzten 10 Minuten wirklich so runtergespielt. Gut, es kam das Tor noch von da ferner, das aber dann direkt danach war Schluss. Und es war also schon sehr ernüchternd, der Einstand vom neuen Trainer Markus Weinzierl, kann man nicht anders sagen.
Kann man nicht anders sagen, dabei hat es gut angefangen. Ja. Vielleicht gibt es doch einen, der es anders sagen kann. Wir sind heute mal wieder nicht zu zweit. Flo Zenger boykottiert uns zwar nach wie vor. Dafür haben wir einen Professor für strategisches und werteorientiertes Management in der Leitung. Er ist Experte für eigentlich fast alles und seit 2 Jahren, glaube ich, Mitglied des Aufsichtsrates des 1. FC Nürnberg. Herzlich willkommen, Matthias Füfka.
Ja, hallo Fadi, hallo Uli.
Servus. Wir haben uns gestritten auf Twitter und dann dachte ich mir, wir transportieren diesen Streit doch in den Podcast hinein. Du warst unzufrieden mit einem Tweet von mir. Bist du es immer noch?
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen missverstanden worden, weil es mir nicht um die Kritik an sich ging. Das habe ich ja dann auch geschrieben. Ich glaube, wärt ihr nicht kritisch in eurer Funktion, dann hättet ihr euren Job verfehlt. Also Kritik gehört dazu und die muss ja auch unweigerlich im Fußballgeschäft manchmal persönlich sein. Ich kann jetzt schlecht über ein Spiel schreiben, ohne bestimmte Spieler oder den Trainer oder wen auch immer persönlich zu adressieren in meiner Beurteilung als Journalist. Was mich so ein bisschen gestört hat, war dieser Zusatz, ich kann ja zurückrudern, wenn ich Unrecht haben sollte. Ja, dann sozusagen behaupte ich von Anfang an das Gegenteil, so habe ich das verstanden. Und das war das, was mich ein bisschen gestört hat. Hat mich ein wenig an Toni Schumacher erinnert, der mal einen Batiston umrennt und sagt, naja, okay, wenn er dann ein paar Zähne verliert, dann zahle ich ihm die Jacket-Kronen. Also,
ja. mit Toni Schumacher bin ich noch nie verglichen worden. Das ist sehr schön. Ich hab nach der Verpflichtung von Markus Weinzierl, um das aufzuklären, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, getwittert, dass das in meinen Augen keine sonderlich einfallsreiche Personalie ist und dass ich mich aber irren mag. So habe ich es eigentlich gemeint. Also ich wollte bloß meine Fehlbarkeit mit in diesen Tweet einbauen. Ich wollte mir da keine Hintertür offen lassen, sondern bloß der Welt mitteilen, dass selbst ich mich ab und an irren kann. Aber
ja, dann glaube ich, haben wir diese Konfrontation auch schon beigelegt.
Das ist
doch
schön.
Dann war das tatsächlich ein klassisches Missverständnis, wie es natürlich auf Twitter bei 160 Zeichen vielleicht auch mal so leichter passiert. Und wären wir uns immer einer Meinung, gut, was beim FCN sowieso nie passieren wird oder im Umfeld des FCN, dann wäre es ja auch langweilig, ne? Also von daher.
Ja.
Und muss man auch mal, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen Auseinandersetzung aushalten und das tun wir ja auch.
Ja, und Missverständnisse können wir auch in diesem Podcast. Das beweisen wir jetzt in den nächsten 180 Minuten, in denen wir über dieses Fußballspiel sprechen, aber natürlich auch über die Rolle des Aufsichtsrates beim 1. FC Nürnberg. Aber erstmal macht Thomas Korell kurz Werbung für unseren Sponsor. Bis gleich.
Kadepp. Der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Was mir am Herzen liegt, ist natürlich das Thema Strategie. Formalisiert hat der FCN ja noch nie eine konkrete Strategie für sein langfristiges Handeln niedergeschrieben. Hat gesagt Matthias Füfker, nachdem er Aufsichtsrat beim 1. FC Nürnberg geworden ist, im Interview mit Martin Funk von der Bild-Zeitung vor 2 Jahren. Gibt es jetzt eine Strategie beim 1. FC Nürnberg?
Wir arbeiten daran nach wie vor. Das hat natürlich eine gewisse Komplexität. Das lässt sich jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen aus dem Ärmel schütteln, auch wenn man das gerne möchte. Aber da spielt natürlich die Stadionumgestaltung, Stadionneubau eine entscheidende Rolle. Nachhaltigkeit, was ja auch so ein bisschen mein Thema ist, hat sehr an Gewicht gewonnen, nachdem die DFL da ja nun auch Nachhaltigkeitskriterien zur Lizenzierungsauflage macht und da ein ziemlich dickes Brett bohrt. Also wir haben unterschiedliche Handlungsfelder, die wir ausgemacht haben für strategische Relevanz, und denen widmen wir uns jetzt.
Sportliche Strategie spielt da keine Rolle?
Die sportliche Strategie spielt natürlich auch eine Rolle, aber die liegt natürlich auch sehr, sehr stark in den Händen des Sportvorstands. Aber man muss natürlich auch schauen, dass das Kaufmännische und das Sportliche zusammengeht.
Ja. Uli, erkennst du eine sportliche Strategie unter Dieter Hecking? Er hat ebenfalls vor 2 Jahren übernommen. Der Club war damals 16. in der zweiten Liga, also noch vor seinem Amtsantritt, und musste Relegation spielen gegen den FC Ingolstadt. Und jetzt ist er wieder 16. und muss vielleicht Relegation spielen.
Ja. Schauen wir mal. Noch ein bisschen früh, also klar, kann man jetzt so überspitzt wahrscheinlich formulieren, dass man jetzt wieder da ist, wo man vor 2,5 Jahren auch schon war. Eigentlich hat man heute so eine Stunde lang das Gefühl, es könnte, wenn ich auf das Spiel wieder kommen darf, es könnte schon in die richtige Richtung gehen. Aber nach dem Spiel heute muss ich auch sagen, dass ich mir schon spätestens jetzt wirklich sehr ernsthafte Sorgen um den Club mache. Weil da auch ein paar Aussagen heute waren und ein paar Eindrücke, die schon sehr nachdenklich stimmen. Und die Frage nach der Strategie. Man hatte ja mal eine schöne Saison zwischendurch, ne? Du bist der große Fan der vergangenen Saison. Ja. Wollen wir nicht außer Acht lassen, dass man auch phasenweise durchaus wieder etwas Spaß mit dem 1. FC Nürnberg haben konnte. Aber momentan schaut schon so aus, als dass die große Fortentwicklung, die man sich natürlich erhofft hat, gerade nicht so stattfindet.
Sieht es der Aufsichtsrat anders, ähnlich?
Ja, es ist natürlich ein Phänomen, das tatsächlich auch schwer zu erklären ist. Ne? Der Uli hat es eben angesprochen, und ich glaube, das geht uns allen so. Wir hatten ja eine sehr gute Rückrunde, nachdem wir dieses Tief gegen Karlsruhe und Regensburg überwunden hatten, haben dann oben mitgespielt. Gut, hat dann am Ende nicht gelangt. Aber man fragt sich natürlich auch, was verändert sich dann in relativ kurzer Zeit, oder was führt dazu, dass in relativ kurzer Zeit an diese Leistungen dann tatsächlich nicht mehr angeknüpft werden konnte. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage, die ist nicht leicht zu erklären. Und da sucht man dann natürlich entsprechend nach Antworten.
Eine Antwort war, Robert Klaus rauszuschmeißen. Richtige Entscheidung? Oder gehört zu einer langfristigen Strategie, wie sie Dieter Hecking ja bis zum Sommer hatte, wenn man die Vertragsverlängerung mit Klaus als solche betrachtet, gehört dann dazu auch eine langfristige Personalplanung und Vertrauen in die handelnden Personen?
Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage an mich geht.
Ich würde an beide. Immer an beide. Okay. Ja.
Immer an beide.
Ja. Nein, ich lasse dem Aufsichtsrat den Vortritt.
Das ist natürlich eine Frage, die dann Dieter Hecking selbst beantworten müsste oder ja auch selbst beantwortet hat. Und wenn er der Einschätzung ist, dass er da keine Perspektive in der Entwicklung mehr sieht, dann muss er auch diese Entscheidung treffen.
Uli?
Muss ich gleich mal einhaken. Also was ich so gehört habe, war jetzt im Aufsichtsrat durchaus schon früher ein bisschen Skepsis da, ob die Entwicklung unter Robert Klaus nochmal in die richtige Richtung gehen kann oder ob man nicht vielleicht doch sogar früher hätte reagieren sollen. Jetzt ist es natürlich nicht Aufgabe vom Aufsichtsrat, Trainer zu entlassen, das ist auch klar. Aber so eine gewisse Mitsprache ist ja dann doch da. Wollte ich mal nachfragen, ob das dem wirklich so ist, dass man zum Beispiel auch schon nach dem Spiel gegen Braunschweig sich ein paar Gedanken gemacht hat, ob das alles so läuft, wie es laufen soll.
Also es ist nicht nur nicht die Aufgabe des Aufsichtsrats, es liegt auch nicht in der Kompetenz des Aufsichtsrats, den Trainer zu entlassen oder den Trainer einzustellen. Dafür haben wir eine Geschäftsordnung und das obliegt tatsächlich dem Sportvorstand. Das ist, glaube ich, auch so eine ganz wichtige Botschaft mal nach außen, weil ich natürlich auch viele Nachfragen, Nachrichten bekommen habe mit der Frage verbunden, warum der Aufsichtsrat den Trainer noch nicht rausgeschmissen hat. Also das wäre eine deutliche Kompetenzüberschreitung. Und ich bitte auch um Verständnis, dass ich nicht in Details gehen kann, aber natürlich diskutieren wir auch mit Dieter Hecking in der regelmäßigen Aufsichts- und Vorstandsratssitzung solche wichtigen Entscheidungen. Ja, und da ist es dann natürlich auch Aufgabe des Aufsichtsrats nachzufragen. Auch das ist, glaube ich, jetzt, ja, wie soll ich sagen, keine Überraschung für alle, die sich mit Aufsichtsratsarbeit auskennen, dass es da einen Dialog gibt, dass der Aufsichtsrat nachfragt, ja, welche Strategie, welchen Plan der Sportvorstand verfolgt.
Wie sehr war denn der Aufsichtsrat in diese Personalentscheidung jetzt involviert? Gar nicht, wie man es so hört, sondern das hat Dieter Hecking alleine entschieden und durchgezogen? Oder gab es da doch Kommunikation?
Nein, es gibt immer Kommunikation. Also das wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre.
Ja, das könnte man ganz ketzerisch fragen. Hätte der Aufsichtsrat den Sportvorstand rausgeworfen, wenn er nicht den Trainer rausgeworfen hätte? Soll es ja auch schon gegeben haben, die Konstellation.
Ja, das ist jetzt eine hypothetische Frage, über die wir uns tatsächlich keine Gedanken gemacht haben. Von daher eher nein. Ja.
Aber das heißt, um da nochmal nachzuhaken, der Aufsichtsrat wusste von dem Vorhaben Dieter Heckings, dass er den Trainer Robert Klaus entlassen will und hat dem auch zugestimmt, diesen Ansinnen.
Also nochmal, das ist keine zustimmungspflichtige Entscheidung.
Aber da geht es ja doch um ein gewisses Investitionsvolumen auch und da ist doch bei bestimmten Summen dann irgendwann auch der Aufsichtsrat wieder gefragt. Oder?
Ja, das betrifft aber natürlich die Einstellung, das betrifft nicht die Entlassung.
Mhm, okay, also das heißt, Entlassung wusste der Aufsichtsrat nicht und bei der Einstellung Markus Weinzierl hat er dann zugestimmt.
So sieht die Geschäftsordnung vor, tatsächlich.
Okay. Dieter Hecking soll seinen Vertrag verlängern. Zieht sich nun schon ein bisschen? Woran glaubst du, Uli, liegt es, dass es sich schon ein bisschen zieht?
Ja, es gibt auch Stimmen, die behaupten, der Vertrag wäre vielleicht sogar schon unterschrieben und man hat es halt noch nicht offiziell vermeldet. Weiß ich jetzt nicht, kann ich auch nur spekulieren, aber ich glaube, was man zuletzt so gehört hat, dürfte es wohl nur noch eine Formsache sein, also sowohl von Dieter Hecking als vom Aufsichtsrat hieß es ja, dass man in sehr guten Gesprächen ist und auf der Ziellinie und ich denke mal, dass das noch vor der Hauptversammlung, die ja Mitte November sein soll, noch ein bisschen Zeit bis dahin, dass das da über die Bühne gehen wird. Also ich glaube auch nicht, dass die aktuelle Entwicklung darauf noch irgendeinen Einfluss hat, ob man jetzt mit Dieter Hecking weitermachen will. Ich glaube, da ist man sich weitgehend einig und ich erwarte Vollzug eigentlich in den nächsten Tagen oder Wochen.
Und Matthias Pfiffger?
Ja, also da, wie gesagt, dass ich zu laufenden Vertragsverhandlungen, in welchem Stadium die auch immer sein möchten, nichts sagen kann. Dafür bitte ich um Verständnis.
Ja, aber Matthias Pfiffger, der Aufsichtsrat, würde eine Vertragsverlängerung mit Dieter Hecking gerne sehen, trotz der im Moment nicht erkennbaren Entwicklung im sportlichen Bereich.
Das, wenn es also mich jetzt persönlich oder wenn ich persönlich gefragt werde, ja.
Ja, weil?
Weil Dieter Hecking sehr gute Arbeit gemacht hat. Er hat sehr viel bewegt im Nachwuchsleistungszentrum. Ich glaube, er hat sehr viel zur Außenwahrnehmung, zur positiven Außenwahrnehmung des Vereins beigetragen. Er hat auch tatsächlich viel im Hinblick auf Sponsoren gewirkt. Er ist ein sehr sachlicher, analytischer Denker, der seine Entscheidungen wohl abwägt. Also er tut dem Verein in jeder Hinsicht gut. Er hat zusammen, ich glaube auch das kann man sagen, mit unserem Sportdirektor viele gute Transfers gemacht. Also von daher ist es sicherlich ein Gewinn für den ersten FC Nürnberg.
Jetzt hat mein Kollege Wolfgang Lars, unser Kollege Wolfgang Lars, heute einen Kommentar geschrieben, der morgen in den beiden Nürnberger Zeitungen erscheint und auf nn.de. Und darin steht unter anderem, so viel lässt sich nach fast einem Drittel der Saison sagen, der Kader ist nicht gerade stimmig zusammengebaut worden von dem Sportvorstand Dieter Hecking und dem Sportdirektor Olaf Rebbe. Das interessiert dann den Aufsichtsrat aber erstmal nicht, oder?
Natürlich interessiert es den Aufsichtsrat auch, aber das ist auch ein Aspekt. Wir treffen keine Spielerentscheidungen im Aufsichtsrat. Ja, das ist einfach so.
Ja.
Also wir diskutieren auch die sportlichen Themen in unserer Aufsichtsrats- und Vorstandssitzung, in der der komplette Aufsichtsrat und beide Vorstände vertreten sind. Aber man muss natürlich auch mal sehen, dass man ja einen sportlichen und einen kaufmännischen Vorstand hat mit der entsprechenden Perspektive und dass auch der Sache nicht dienlich wäre, wenn ganz viele Akteure da irgendwie mitmischen.
Ja, aber Sie bewerten die Arbeit des Vorstands. Also das ist ja nun doch die Rolle des Aufsichtsrates.
Natürlich setzen wir uns mit dem Vorstand auseinander und führen da ja, wie gesagt, auch die Gespräche. Also das ist die grundsätzliche oder eine der grundsätzlichen Funktionen eines Aufsichtsrats. Ansonsten könnte man sich ja den etwas salopp formuliert auch schenken.
Ja. Wird schwierig, oder? Jetzt diese Vertragsverlängerung zu kommunizieren ohne einen mittelgroßen Aufschrei zu ernten.
Ja, wie gesagt, das ist eine laufende Vertragsverlängerung, zu der ich nichts sagen kann und sagen möchte, ne? Eine laufende Verhandlung.
Möchtest du was dazu sagen, Uli? Oder kannst du was dazu sagen?
Ich kann zu allem was sagen, das ist der Vorteil. Ich bin ja kein Aufsichtsrat. Noch nicht.
Bewerbung?
Keine Drohung, da müsst ihr erstmal Mitglied werden. Also,
ah, okay.
Keine Angst. Ich glaube, es wäre natürlich jetzt schon einfacher geworden, wenn das Spiel heute ein bisschen anders läuft und wenn dann vielleicht doch so eine kleine Trendwende vorher noch geschafft wird. Man, die kann immer noch kommen bis Mitte November, aber es wird jetzt schon ziemlich schwer. Ich glaube, das andere ist halt natürlich das mit der berühmten Hintertür wieder, ne? Also man muss ja trotzdem auch sagen, vor der Saison waren wir jetzt auch nicht so so skeptisch, was den Kader betrifft. Also man ging ja trotzdem davon aus, dass man mit Dua und Aferner zwei Stürmer geholt hat, die ihre Qualitäten ja doch schon irgendwo nachgewiesen haben. Man dachte auch, die Abgänge bis auf Tom Kraus konnte man kompensieren, dass das jetzt das ganze Konstrukt nicht zusammenpasst und nicht so funktioniert. Ich glaube, was man wirklich versäumt hat, ist halt diese Sechserposition. Das räumt Dieter Hecking inzwischen ja auch selbst ein, dass man das vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unterschätzt hat, aber dass das vielleicht doch wichtiger gewesen wäre, auf der Position nochmal nachzulegen, auch wenn es schwer ist, da einen passenden und finanzierbaren Mann zu finden. Das muss man sich sicherlich vorwerfen lassen. Aber ansonsten finde ich den Kader jetzt zumindest nicht schlechter als in der vergangenen Saison. Also ich sehe nicht, wo da die großen Abgänge sind, die den Kader jetzt wirklich schlechter machen im Gesamtbild. Und warum es da nicht läuft, es gibt sicherlich viele Gründe. Aber ich sehe es jetzt nicht ganz so, dass der Kader komplett falsch zusammengestellt ist.
Ja, das, wenn ich da reingrätschen darf, also
sehr gerne.
Ich sehe es identisch zu Uli, dass, glaube ich, kaum jemand vor der Saison mit diesen doch weitestgehend eher schlechteren Spielen jetzt gerechnet hat zu Saisonbeginn und man dann natürlich die Frage stellt, woran liegt es, weil man es eben nicht erwartet hat angesichts der Qualität des Kaders. Und ja, die Ursachenforschung ist da keine leichte. Und ich glaube, das braucht dann auch immer ein bisschen Zeit, eine solche Gemengelage aufzuarbeiten. Ich glaube, das hat man auch heute in dem Spiel gesehen. Und Markus Weinzierl hat es ja auch sehr treffend dann in der Pressekonferenz gesagt, dass so ein bisschen die Sicherheit einfach noch fehlt bei der Mannschaft, wenn es da mal ein Gegentor gibt. Und da würde ich auch einfach dafür plädieren, dass man dem neuen Trainer auch ein wenig Zeit geben muss und ihn jetzt nicht nach dem ersten Spiel dann auch wieder grundsätzlich in Frage stellt, ja, aufgrund dieses ersten Spiels.
Ich habe ihn ja schon vor dem Spiel grundsätzlich in Frage. Aber wie gesagt, auch ich habe vor der Saison gedacht, die Mannschaft ist gut zusammengestellt. Deshalb muss man sich immer was zum Zurückrudern mit einbauen in seine Prognosen, wie wir jetzt hier wieder gelernt haben. Wir können mal über dieses Spiel vielleicht ein bisschen sprechen, dieses Premierenspiel. Wir haben ein Spieltagsgedicht wieder von Felix. Ich muss es jetzt vorlesen. Ich kann es natürlich nur halb so gut wie Flo Zenger, aber ich probiere es trotzdem. Gewitter im Club Twitter heißt das Gedicht. Allmächt, mir wird schlecht. Get me to the airport, get me on a plane. Hurry, 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 before I go insane. Dieses Spiel war ein Schlag auf meine Lichter. Drum heute nur ein Kurzgedichtler. Vielen Dank, Felix Wenzel. Ein Höhepunkt dieses Podcasts inzwischen. Letzte Woche haben wir es
vergessen vor lauter Trainerentlassung. Ne? Also,
ja, genau. Da sind wir etwas überfordert immer noch mit den vielen Einflüssen, die da auf uns ranprasseln. Ja, Matthias Pfiffka, ein immer optimistischer Mensch, hat sich auf dieses Spiel heute gefreut.
Ja.
Und dann, was war heute das Problem beim ersten FC Nürnberg? Gut angefangen, okay angefangen, 1-0 geführt zur Pause, oft aufs Tor geschossen, aus den manchmal auch absurdesten Positionen, aber doch viel Engagement und in der zweiten Halbzeit bricht alles wieder zusammen.
Ja, ich glaube, es war 60 Minuten ein solides bis gutes Spiel. Viele Chancen waren da, die man natürlich leider dann nicht verwertet hat. Und ich glaube, die meisten sind in die Halbzeit gegangen und haben gedacht, die Behauptung wage ich jetzt mal, ja, das passt. Das spielen wir auch in der zweiten Halbzeit so weiter. Und das wird ein Sieg. Ja, und dann natürlich eine sehr, sehr unglückliche Aktion, die dann zum 1-1 führt. Und dann bemerkt man, dass die Mannschaft diese Stabilität ja, noch nicht hat. Ich glaube, da hat Markus Weinzierl dann auch in der PK den Nagel auf den Kopf getroffen und dann kommt die große Unsicherheit.
Ja, am Anfang war es ja tatsächlich nicht zu sehen, diese Unsicherheit. Markus Weinzierl hat ein paar Dinge verändert, Uli. Fabian Nürnberger war zurück.
Dezent, ja, Fabian Nürnberger auf der linken Abwehrseite, bisschen überraschend. Weghäuser nach vorne gezogen, was ich jetzt durchaus gut fand. Also Weghäuser war vorne wesentlich präsenter, hat einige Chancen, Halbchancen gehabt, ohne jetzt dann die zu nutzen. Aber er war besser ins Spiel eingebunden. Nürnberger hat es eigentlich zumindest eine Halbzeit oder eine Stunde lang hinten auch relativ gut gemacht.
Ja.
Fand ich, also den Dreh fand ich eigentlich ganz gelungen. Ansonsten hat er jetzt nicht so viel verändert. Lorenz kam zurück, das war zu erwarten gewesen nach seinem Infekt, dass er wieder in die Innenverteidigung rückt. Ansonsten hat er schon angekündigt gehabt, dass in der Kürze der Zeit man jetzt nicht alles auf links drehen kann. Insofern
ein bisschen das im Rahmen. Das System umgestellt, oder? Mit nur einem Sechser.
Ja, da streiten sich noch die Gelehrten. Ich war mit, jetzt bräuchte ich wieder den Flo Zenger. Wir haben auf der Tribüne auch wirklich lang philosophiert, ist das jetzt eine Doppelsechser oder ein einfacher Sechser, weil das halt wirklich sehr viel beide sehr viel rotiert haben. Also meistens war Fofana schon eher tiefer gestanden und Tempelmann dann eher ein bisschen davor. Ich hätte es jetzt in meiner Naivität als 4-1-3-2 interpretiert. Sind das 11?
Ich auch. Ja, das sind 11.
Gut, ich muss das immer nachrechnen, weil kommen auch schon mal 10 raus oder 12.
Ja, also leichte Anpassungen. Markus Weinzierl hat, glaube ich, vor dem Spiel bei Sky gesagt, dass man erstmal das Spiel gucken muss und dann kann er sagen, welche Formation welches System das Ganze wird. Ja, die Stimmung im Stadion. Wie war die so? Wie habt ihr beide die empfunden? Erstmal.
Naja, ich glaube, es war, Uli hat's ja vorhin schon sehr schön beschrieben, dass die Stimmung am Anfang ja positiv war, auch zu Recht.
Ja.
Und als das Spiel dann gekippt ist, glaube ich, ist Ungläubigkeit und auch Entsetzen so ein bisschen das, was es beschreibt, auch weil man damit ja nicht rechnen konnte. Ja, also irgendwie wäre es anders gewesen, wenn man da reingegangen wäre und gleich unter die Räder gekommen wäre, aber das war ja überhaupt nicht der Fall. Ja. Ich denke, es hat sich jeder gefragt, nach wirklich soliden bis guten 45 bis 60 Minuten, wie kann das so kippen? Ja.
Wie kann es sein, dass dann die erste Halbzeit auf einmal wieder so gut ausschaut, nachdem es letzte Woche noch so vollkommen blutleer war, Uli? Ist das typische,
ja, ich glaub,
neuer Trainer ist da?
Das hat man im Training die Woche, war zweimal beim Training auch schon gesehen, das ist aber ganz normal. Effekt, muss man ehrlich sagen, das war auch, wie Jens Keller hier angefangen hat, waren die ersten Trainingseinheiten gut, weil jeder Spieler natürlich dann ein paar Prozent mehr gibt und sich präsentieren will. Ich glaube, das ist, darf man jetzt nicht überbewerten, aber es hat einen guten Eindruck gemacht in der Woche und so war es dann heute im Spiel auch. Und klar, die Spieler wissen auch, das ist so eine Art Neuanfang und vielleicht geht man doch dann einen Ticken befreiter rein am Anfang und es lief ja gut, wobei man auch sagen muss, dass ich Kiel in der ersten Halbzeit auch erschreckend schwach fand. Also die haben ja auch seit 4 Spielen nichts gewonnen. Kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr und ich glaube, das war das Erschreckende, dass dann selbst so eine Zweitliga-Mittelklasse-Mannschaft, dass da dann ein Tor reicht, um das alles zum Kollabieren zu bringen. Und was ganz interessant war, das würde ich gerne noch erwähnen, Markus Weinzierl wurde in der PK dann gefragt, ob das denn jetzt eher Kopfsache oder Konditionssache ist, dass die Mannschaft halt nicht zum ersten Mal in der Saison dann keine 90 Minuten diesen intensiven Fußball auf den Platz bringt, sondern halt nur eine Stunde. Und da sagt er beides. Also das ist natürlich schon ein deutlicher, ich weiß gar nicht, ob er sich selber bewusster, was er gerade gesagt hat, er ist dann ein bisschen zurückgerudert, aber es war natürlich erstmal ein ziemlicher Seitenhieb in Richtung des Trainers, der halt jetzt eigentlich dann verantwortlich war für den konditionellen Zustand der Mannschaft. Und wenn es wirklich den Anschein hat, dass die halt einfach nicht für 90 Minuten austrainiert sind und es gab durchaus auch Stimmen, die, ich war jetzt selber nicht dabei, aber das Trainingslager jetzt nicht so intensiv und fordernd fanden im Sommer, gibt es natürlich schon auch zu denken. Ja, ohne, also jetzt ohne jetzt nachtreten zu wollen, oder da bin ich zu weit weg. Ich kann jetzt nur den Trainer zitieren.
Ja, wir halten fest, zurückrudern wird Wort des Jahres 2022, Jugendwort des Jahres 2022. Du hast Jens Keller erwähnt, was dem Kollegen Gloser auf Twitter eine ordentliche Schellen eingebracht hat, als er das getan hat. Und das mit der Kondition, ja, weiß ich nicht. Ob eine konditionsschwache Mannschaft in der Nachspielzeit den Siegtreffer gegen Bielefeld erzielt. Also, das finde ich als Argument immer schwierig, weil man meist dann doch noch irgendein Gegenargument findet, oder? Matthias Pfiffger? Hat die Mannschaft Nachholbedarf in dem Bereich? Du als Sportmediziner.
Das kann ich tatsächlich schwer beurteilen, aber um dein Argument aufzugreifen, ich meine, jetzt kann man sagen, naja, dieser Anschlusstreffer heute, der war vielleicht eher ein wenig kosmetisch, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass er noch geht. Man hat sich ja offensichtlich auch nicht hängen lassen, sondern hat es nochmal versucht, natürlich, nachdem es so eine gewisse Schockstarre gab. Also ist für mich schwer einzuordnen.
Ja.
Ja. Weil man natürlich sagen muss, am Ende waren 5 neue Spieler auf dem Platz gestanden, ne, die dann alle so ab der 66. glaube ich eingewechselt wurden.
Ja. Mich überzeugt mich trotzdem nicht. Man kann noch anführen, dass natürlich, was dann irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt hat, der Club in dieser Saison durchaus die ein oder andere Verletzungssorge hatte und dass die Spieler, wenn dem denn wirklich so ist, vielleicht auch gar nicht alle hundertprozentig fit sein können. Jetzt Limno Tempelmann, Fabian Nürnberger, Thailand Dumann, alle mal draußen. Ja, das hört sich für mich dann doch immer so nach Nachtreten an, diese konditionellen Probleme anzuführen. Aber gut, ich war nicht mit in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, wie gemein die Frage gestellt war.
Nein, ich glaube, die war eigentlich relativ klar gestellt, ne? Also klare Frage, klare Antwort.
Ja.
War jetzt nichts irgendwie versteckt.
Würde aber auch bedeuten, dass man das wahrscheinlich jetzt in der Kürze der Zeit bis zur WM-Pause auch nicht mehr groß ändern kann, oder Olli?
Kaum. Nö. Es gibt ja ein paar englische Wochen jetzt auch mit Pokal. Dann Rostock ist nochmal eine englische Woche. Also von der Trainingsintensität her glaube ich nicht, dass man da jetzt so wahnsinnig hochgehen kann. Die Grundlagen musst du halt vor der Saison legen. Das ist jetzt nach 11 Spieltagen ein bisschen spät, wenn es da nicht passt. Aber wie gesagt, ich will das auch gar nicht selber bewerten. Ich bin auch kein Sportmediziner. Ich kenne die Laktatwerte nicht und die Leistungsdaten. Ich kann nur das zitieren, was Markus Weinsel heute gesagt hat. Und das fand ich halt schon bemerkenswert, weil normalerweise ja Trainer sich immer eher hüten, auch nur irgendwie den Hauch von irgendwelchen Andeutungen zu machen, dass da irgendwas nicht passt in Bezug auf den Vorgänger. Deswegen fand ich es bemerkenswert. Aber den, inwieweit es jetzt zutrifft, das mag ich nicht beurteilen. Kann ich auch nicht.
Jetzt steht da Platz 16, Matthias Fischker. Du bist ein Aufsichtsrat, der doch sehr öffentlich stattfindet. Unter anderem über dein Twitter-Game. Bereust du das manchmal, dich so in die Öffentlichkeit gewagt zu haben?
Nein, das tue ich nicht. Das ist mein Verständnis. Man wird gewählt ja in dieses Amt von Mitgliedern und gut, nicht mit allen, mit denen man über Twitter kommuniziert. Die sind dann auch Mitglieder und den Mitgliedern in allererster Linie gegenüber hat man eine Verantwortung in diesem Wahlamt. Und ich glaube, man muss da auch zu einem gewissen Grad kommunizieren. Wie gesagt, das endet dann natürlich auch dort, wo es um Interna geht, wo es um sensible Fragen geht. Aber für mich wäre es jetzt nicht der richtige Ansatz, zu sagen, man geht da nicht in den Dialog oder in die Kontroverse, auch wenn man da manchmal beschimpft wird oder ja vielleicht auch beleidigt. Das muss man dann aushalten, das muss man in so einem Amt sowieso aushalten. Aber es gibt einem ja auch ein Gespür für die Stimmungslage da draußen, so nenne ich es jetzt mal. Ja. Auch wenn man die nicht überbewerten darf, das ist natürlich klar, dass jetzt nach so einem Spiel wie heute, wo die Enttäuschung groß ist, dann vielleicht auch mal schneller Worte fliegen, die ansonsten nicht geflogen wären. Und aber also den Dialog und die Kommunikation, das bereue ich keinesfalls.
Ich habe ja nach ein paar Fragen gebeten vor 2 Stunden. Eine kommt von @markus23s. Wie schafft man es, dass 5- bis 6-jährige Clubfans bleiben, wenn sie regelmäßig sowas wie heute anschauen müssen im Stadion? Stichwort Nachwuchspflege. Hat der Matthias Fifka eine Idee? Oder würde Uli Dickmeier seine Kinder mit ins Stadion nehmen zurzeit?
Also ich hatte heute passenderweise den 6-jährigen Sohn eines sehr guten Freundes dabei, mit dem ich nach dem Spiel dann auch unten auf dem Spielfeld war, wo es einige Elefantentränen dann auch gab, weil irgendwie scheinbar für den jungen Mann die Niederlage, als er dann da über den Rasen gelaufen ist, noch präsenter wurde. Er hat aber dann den Vater, der auch dabei war, gleich gefragt, ob man nicht nächste Woche nach Düsseldorf fahren kann.
Okay, ein also, leidensfähiges Kind.
Von daher glaube ich, dass das jetzt nicht zu einem ewigen Bruch mit dem FCN führt, sowas.
Ja, okay. Das hoffen wir mal für diese Generation von Kindern, die jetzt gerade mit dem ersten FC Nürnberg aufwächst. Aber gut, wie war das in deiner Kindheit, Uli? War der Club da, war da gerade die 9. oder sowas?
Und danke. meine erste Clubsaison als Fan war, glaube ich, auf jeden Fall eine Abstiegssaison. 82 müsste es gewesen sein.
Ja.
Okay. Oder 84? Oh, musst du mal nachrechnen. Ja. War auf jeden Fall auch nicht so, dass man eigentlich dabei bleiben muss, aber ja. Man sieht, wo das dann endet.
was schon noch eine spannende Frage ist, so übergeordnet in dem Kontext, wie kann es dem Fußball jetzt mal unabhängig vom FCN überhaupt noch gelingen, ja, zukünftig junge Menschen an den Fußball, an einen Verein, welchen auch immer, an einen Club zu binden? Ja. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so trivial, ne, weil wir natürlich ein Riesenangebot hatten oder haben, das für diese jungen Menschen in Frage kommt. Das ist für uns nicht so gab in unserer Jugend. Da gab es nur Fußball, dann vielleicht noch ein bisschen Tennis, aber dieses enorme Alternativangebot, das haben wir nicht mehr. Und das hatten wir nicht und das haben wir heute. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eine gesellschaftliche Frage. Also der Fußball kann schon, glaube ich, nach wie vor viel Identifikation stiften, auch bei jungen Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl. Aber ein Selbstläufer ist das keinesfalls. Ja, und ich glaube jetzt nicht so sehr, dass das eben an einem Verein oder einer Sympathie für einen Verein hängt, auch. Aber primär ist so die Frage, wie entwickelt sich der Fußball übergeordnet weiter? Ja.
Das war jetzt sehr schön abgelenkt vom 1. FC Nürnberg. Aber tatsächlich ein guter Ansatz. Aber dann fragen wir mal konkret, wie kann es dem 1. FC Nürnberg gelingen, nach wie vor attraktiv zu bleiben für Menschen, junge Menschen, alte Menschen?
Also ich glaube, was wir schon sehen, ist, dass wir über das umfangreiche soziale Engagement, das wir praktizieren, auf ganz unterschiedlichste Gruppen und in ganz unterschiedlichsten Formen ausgerichtet, tatsächlich viel Zuspruch finden, ja, wo uns gesagt wird, Mensch, die machen mehr als nur Fußball. Also da entsteht eine Bindungswirkung, so ein gesellschaftlicher Kitt. Man darf sich aber natürlich auch nicht der Illusion hingeben, dass das ja, sportlichen Erfolg beziehungsweise Misserfolg vollständig kompensieren könnte. Ne? Also diese Strahlkraft, die wir haben, wo wir es auch schaffen, Hunderte von Menschen ja, für unsere karitativen Aktionen zu mobilisieren, die hätten wir in einer 5. Liga wahrscheinlich nicht. Also von daher spielt es schon zusammen. Es ist nicht nur Sport. Ja, Menschen wollen, glaube ich, auch etwas, was darüber hinausgeht. Aber es ist natürlich auch der Sport.
Dirk Schlünz hat es vor kurzem auch in einem Interview mit mir betont, dass es schwierig ist, den Fußball beim 1. FC Nürnberg zu vermarkten, weil unwägbar. Uli, gehst du da mit?
ja, also klar, man hat ja auch heute gesehen, der Kindergeburtstag, der heute da war, die hatten einen Riesenspaß, die kommen wieder. Ich glaube, denen war das Spiel relativ wurscht, aber die haben ihren Spaß gehabt und ihre Fahnen gehabt und sind da rummarschiert. Also das ist schon auch ein Weg, wo man sicherlich neue Fans gewinnen kann auf Umwegen. Aber generell, klar, ist der sportliche Erfolg jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht gerade das Hauptargument beim 1. FC Nürnberg, wenn man Sponsoren gewinnen möchte.
Hat der Aufsichtsrat Matthias Pfiffker Abstiegssorgen?
Also wir haben keine Abstiegssorgen, aber das ist jetzt mit Sicherheit auch nicht so, dass man sagt, das ist unmöglich. Ja, das wäre dann auch in gewisser Weise blauäugig. Also auch das gehört zu der Arbeit eines Aufsichtsrats, dass man die unterschiedlichsten Szenarien durchdenkt. Und da jetzt nicht auch Dinge einfach wegdrückt und sagt, naja, das wird sowieso nicht passieren, das ist unmöglich. Wir sind der Überzeugung, dass der Kader definitiv gut genug ist, um in der 2. Liga bestehen zu können. Also in der Hinsicht macht man sich keine Sorgen. Aber ja, man muss mit allen Eventualitäten zumindest mal Gedankenspiele anstellen. Das ist ganz klar.
Wie weit sind deine Gedankenspiele in der Hinsicht, Uli?
Ja, wollte ich gerade sagen, was Christopher Schindler heute natürlich auch zu Recht angemerkt hat, sagt, das ist ein Spiel, aus dem man nicht unbedingt Selbstvertrauen zieht. Also gerade, weil man irgendwie 16 Minuten das Gefühl hatte, man hat das Ganze irgendwie im Griff und am Schluss steht man vor einer pfeifenden Kurve und muss sich beschimpfen lassen. Also es ist halt trotzdem, man hat sich einen gewissen Effekt erhofft von Trainerwechseln, haben wir ja auch schon debattiert, ob Trainerwechsel was bringen. Wenn, dann ist natürlich das immer gut, wenn es gleich im ersten Spiel funktioniert. Das ist nicht passiert, im Gegenteil. Also die Kluft war dann nach dem Spiel eher noch größer, als Weinzierl ja meinte, man müsste die Fans wieder hinter sich bringen. Das ist heute überhaupt nicht gelungen. Und ich sehe schon die Gefahr, dass sich da jetzt auch so eine ganz gefährliche Eigendynamik entwickelt. Also den Joker-Trainerwechsel hat man gezogen. ohne jetzt zu sagen, Markus Weinzierl hätte in diesen 4 Tagen da irgendwas größer bewirken müssen. Das war jetzt halt sicherlich kein Spiel, das der Trainer verloren hat oder das man irgendwie an Markus Weinzierl festmachen sollte, Gottes Willen. Aber die Mannschaft ist schon irgendwie in einem Zustand, ob jetzt mental oder körperlich, lasse ich mal dahingestellt, der mir schon ein bisschen Sorge bereitet. Und wie gesagt, von Spiel zu Spiel wird halt diese Eigendynamik, dieser Strudel größer. Und auch das hat Schindl letzte Woche gesagt, wenn man halt mal da unten drin hängt, dann wird es echt ungemütlich und immer schwerer rauszukommen. Und jetzt hängt man halt unten drin. Und hat mit Bielefeld und Fürth Mannschaften noch dahinter, die eigentlich vom Anspruch her ja auch woanders stehen wollen. Also das sind jetzt auch nicht die typischen Aues oder so, die man, wo man sagt, naja, die hat man auf jeden Fall hinter sich, die sind so schlecht. Also das ist es ja auch nicht. Das geht ja relativ eng zu da hinten. Ja. Also mir macht das Ganze schon ein bisschen Sorgen.
Ja, mir auch. Wie ist es denn in einem Fußballverein mitzuarbeiten, Matthias Pfiffka?
Also für mich ist es eine sehr spannende Aufgabe, ja, weil man natürlich auch neue Dinge lernt, aber auch die Möglichkeit hat, das, was man weiß oder die Erfahrung, die man hat, jetzt auch in der Arbeit mit anderen Unternehmen tatsächlich auch einzubringen, dann vor allem natürlich im kaufmännischen, im strategischen Bereich. Es ist etwas, was auch emotional an vielen Stellen sehr schön sein kann, aber es ist natürlich auch damit verbunden, dass man an einem solchen Sonntag wie heute, ja, dann auch mit, wie soll ich sagen, vielleicht ein wenig übellaunig nach Haus geht. Also ich kann jetzt sagen, meine Partnerin, als ich zur Tür reingekommen bin und sie hat das Spiel nicht verfolgt, die hat gleich nach 2 Sekunden gesagt, oh, das war heute kein gutes Spiel offensichtlich.
Grüße. Ja,
also von daher, das geht an einem natürlich nicht vorüber. Und gut, das glaube ich, bei aller Rationalität, die man versucht, da auch an den Tag zu legen und Sachlichkeit wäre man auch wahrscheinlich falsch in so einer Position, wenn da auch nicht ja Empathie und Mitfiebern vorhanden wäre.
Ja, ist denn Rationalität überhaupt möglich in diesem Berufsfeld?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage tatsächlich, und sie ist, das traue ich mich zu behaupten, schwieriger als in anderen Branchen, weil eben diese Fußballkomponente, diese Sportkomponente so viel Unwägbarkeiten bereithält. Ja. Ich meine, gut, klar, wir haben jetzt auch in einem klassischen Geschäftsumfeld bestimmte Dinge, unvorhersehbare Ereignisse, Corona oder die Invasion in der Ukraine, ja, wo auch für Unternehmen die Strategie grundsätzlich durcheinander gewürfelt wird. Aber im Fußball hat man halt diese Ein- und Ausschläge häufig im Wochen- oder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja, und das ist schon was ganz anderes, das muss man tatsächlich sagen.
Ja, und wie geht man damit um?
Ja, ich glaube, man muss darf sich nicht diesen Amplituden, die ja auch sehr extrem ausfallen können, dann aussetzen und muss versuchen, eine Linie weiterzufahren und dann, wenn es notwendig ist, da auch entsprechend den Kurs ändern.
Ja, das wollte ich gerade auf die Robert-Klaus-Entlassung nochmal kommen.
Aber nein, das war jetzt, damit war tatsächlich nicht die Robert-Klaus-Entlassung gemeint, sondern das gilt ja auch für andere, viele andere Dinge, wo man sich umstellen muss, ja. Also auch wir sind ja betroffen jetzt von energetischen Fragen, die dann auch ganz gewaltig einen Kostenfaktor darstellen, den man berücksichtigen muss. Also auch da gibt's viele Dinge, die man neu denken muss, wo man sagen muss, ja, wie sieht's denn mit den Kostenstrukturen überhaupt aus, auch mit Personal, das man hat. Ich glaube, da wäre es einfach falsch, ja, wenn man sagt, ich halte ganz starr an einem bestimmten Vorhaben und einer bestimmten Strategie fest. Das geht heute nicht mehr. Im sportlichen Bereich geht es, glaube ich, sowieso nicht, obwohl das jetzt nicht mein Fachgebiet ist. Aber es geht auch einfach im kaufmännischen Bereich immer weniger. Ja, früher konnten Unternehmen eine 5 Jahre oder eine 10 Jahre Strategie machen. Das ist in dem dynamischen Umfeld, wie wir es heute erleben, gar nicht mehr möglich.
Ja, wie beurteilst du die kaufmännische Strategie des ersten FC Nürnberg, kommt der Club durch diese vielen Krisen?
Ja, da bin ich also sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ich glaube, man kann jetzt sagen und darf das sagen, dass der Schritt in die Eigenvermarktung der richtige Schritt war, was ja schon sehr viele Früchte trägt. Das sieht man ja an der großen Zahl an Sponsoren, die wir gewonnen haben. Und natürlich ist auf der Seite das große und sicherlich auch wichtige Zukunftsprojekt der Stadionneubau, den wir vorantreiben müssen. Und ich glaube auch da, wenn man, und da sieht man ja dann schon auch die Verknüpfung zum Sportlichen, wenn man auf andere Vereine guckt, sei es Mainz beispielsweise, Augsburg, jetzt Freiburg auch in sehr ausgeprägtem Maße, dass ein solcher Stadionneubau, Umbau dann auch sehr häufig mit einem positiven sportlichen Effekt verbunden war, auch wenn es da natürlich ebenfalls keine Garantie gibt.
Ja, Uli, glaubst du an diesen Stadionneubau?
Frage ist, ob ich das noch erleben werde.
Ja, deshalb.
Und? Ich kann nur bis nächsten Samstag denken, so weit in die Zukunft kann ich nicht schauen. Die Frage ist halt, ob man überhaupt, wir haben ja das angesprochen, diesen trotzdem Zuschauerrückgang, was so ein generelles Phänomen ist, ob man überhaupt noch ein Stadion braucht für so viele Menschen. Irgendwann. Aber das kann man natürlich schlecht prognostizieren.
Ja. Also ist in der Tat schwierig, und auch da muss man natürlich dann genau überlegen, immer verbunden mit der Unsicherheit, wie groß baut man ein solches Stadion. Es ist natürlich auch ganz stark eine Frage der Auslastung, vor allem im VIP-Bereich oder Business-Bereich, wo einfach nur mal viel Marge verdient wird. Auch das ist kein Geheimnis. Und wir haben einen sehr geringen Anteil an Business Seats im Vergleich zu anderen Vereinen. Das muss man berücksichtigen, aber das ist natürlich auch nicht das einzige oder der einzige Maßstab, weil man natürlich auch, ich sag mal, für den klassischen Fan das Fanerlebnis einfach auch gestalten und ermöglichen muss. Und da jetzt nicht sagt, wir unterwerfen irgendwelchen Business Seat-Prämissen alles andere.
Wenn wir bei der Diskussion sind, du lernst diesen Verein jetzt seit 2 Jahren von innen kennen. Ist er kleiner, als er dir vorher vorkam? Wird ja hier jetzt immer behauptet, wenn man mit den sportlich Verantwortlichen auch spricht oder Menschen, die da näher dran sind, die sagen, der erste FC Nürnberg ist halt im Moment nur noch ein mittelmäßiger Zweitligist und mit Finanzsorgen, und man soll aufhören, ihn sich so groß zu denken. Ist das ein Eindruck, den du auch gewonnen hast in deinen 2 Jahren Amtszeit?
Ja, ich glaube, das ist einfach die realistische Einschätzung, ja, dass wir so gesehen im Mittelfeld der zweiten Liga stehen. Gut, jetzt stehen wir tabellenmäßig ein bisschen weiter unten, aber ich meine in der Gesamtschau im Mittelfeld, ne? Also das wäre jetzt illusorisch zu glauben, dass wir ein Verein sind, der früher oder später automatisch das Erstligaticket gebucht hat. Ja, da haben wir auch einfach nicht die Möglichkeiten wie ein HSV oder Hannover oder andere, ja? Also das ist einfach die realistische Einschätzung. Und klar, glaube ich, hängt man vor allem, wie soll ich sagen, in der Außenbetrachtung, spielt halt oder schwingt diese große Tradition, die wir haben, noch immer mit. Und ich würde es auch unterschreiben, dass der erste FC Nürnberg in die erste Liga gehört, ja, aufgrund der Stadtstruktur, aufgrund der großen Tradition dieses Vereins. Aber das ist kein Automatismus. Also das wäre naiv, ja, zu denken, dass das irgendwie früher oder später automatisch in der ersten Liga wieder endet.
Ja, dachte man aber, oder? Vor der Saison. Saisonziel Platz 1 bis 6 ist jetzt abgesagt worden wieder.
Ja gut, 1 bis 6 heißt ja nun auch nicht automatisch den Aufstieg, sondern dass man oben dabei ist. Und ich meine, der Uli hat es vorhin auch angesprochen, dass man auf der Basis des Kaders vor der Saison, und ich glaube, da würde man zu stark zurückrudern, wenn man jetzt sagen würde, ich habe das vor der Saison nicht geglaubt, dass man in diesem oberen Drittel dabei sein kann.
Ja. Uli?
Wenn man das Biss weglässt, passt es ja eigentlich.
Ja, das stimmt. Die nächste, das ist der Mathe-Podcast von Nordbayern und nordbayern.de. Uli, wie geht's raus aus dieser erneuten Krise?
Weiterarbeiten, Positives rausziehen, trainieren, arbeiten, punkten. Hätte okay. Schweinzel auch sagen können, oder?
Ja.
Ja, das ist. Ich habe mich schon angepasst.
Ja.
Nein, aber ich glaube, um da einzuhaken, das ist tatsächlich in dem Fall kein 5-Euro-Phrasenschweinsatz, sondern darum muss es gehen, dass man, auch wenn es nach so einem Spiel natürlich schwerfällt, weil es umso bitterer ist, dann so zu verlieren, obwohl man ja lange eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, dass man sich jetzt da nicht verrückt macht und sagt, oh Gott, es hat alles gar nichts gebracht. Das kann es ja natürlich nicht sein.
Ja, ich gehe davon aus, dass alle verrückt spielen in dieser Woche. Aber gut, ich kann mich auch irren. Dann würde ich zurückrudern. Haben wir noch irgendwas nicht besprochen, Uli, was du glaubst, müsste Matthias Pfiffger uns noch erzählen? Er will nichts zu Vertragsverhandlungen sagen. Will nicht an den Abstieg glauben. Und er will Twitter treu bleiben. Trotz allem. Sind wir damit zufrieden?
Wir haben noch überhaupt nicht über Essen gesprochen heute.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Matthias Pfiffger, Cordon Bleu oder die vegetarische Variante?
Oh, also ist jetzt eine Dilemma-Frage für mich.
Für uns alle.
Als Professor für Nachhaltigkeit müsste ich natürlich vorbehaltlos für die vegetarische Variante plädieren. Wenn es ein gut gemachtes Cordon Bleu ist, kommt das aber mit Sicherheit auch in Frage.
Ja, wo gibt es das Beste?
das, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das sagen darf, aber im Fürther Landkreis gibt es tatsächlich so ein paar traditionelle Wirtschaften, wo man das ganz gut essen kann.
Okay, einen Namen brauchen wir.
Den Schnitzelwirt.
Der Schnitzelwirt, der ist uns doch auch schon mal untergekommen.
Ja, es ist aber der Schnitzelwirt in Michelfeld. Das ist definitiv nicht für den Landkreis.
Nein, aber okay. es gibt in der Nähe von Kadolsburg eine Schnitzelwirtin tatsächlich. Aber da müssen wir jetzt nachgucken, ob männlich oder weiblich.
Okay.
Anscheinend kein geschützter Begriff, Schnitzelwirt. Das sollte man gleich mal irgendwie sichern lassen, die Rechte.
Wir könnten den Podcast so nennen.
Wenn das mit dem Podcast nichts mehr wird, dann machen wir Schnitzelwirt.
Das ist wahrscheinlich so wie der goldene Adler und der braune Bär und
das grüne Lamm. Ja, okay. Schnitzelwirt wird ausprobiert. Hoffentlich mit nachhaltigen Cordon Bleus. Uli, willst du noch erzählen, was du so erlebt hast in dieser Woche? Du warst auf dem Nürnberg Pop.
Ich war einen Abend auf dem sehr schönen Nürnberg Pop.
Mhm.
Ja, immer wieder empfehlenswert. Schöne Sachen entdeckt, also alte Bekannte und neue Sachen entdeckt. Zweiten Abend war ich da nett, weil ich gestern auf einer türkischen Verlobungsfeier eingeladen war, was ähnlich spannend war. Also
das glaube ich.
Kulturell eine ganz neue Erfahrung.
Ja.
War sehr schön, sehr spannend. Ja. Gab kein Cordon Bleu.
Da gibt's immer Hähnchen.
Es gab nicht einmal Alkohol.
Okay. Ja. Gut.
Aber vielleicht da, nachdem wir anekdotisch in die letzte Woche schauen, es war am Dienstag, nicht, dass ich was Falsches sage, es war der Dienstag, eine große Veranstaltung im Nürnberger Rathaus, die jetzt von der Uni primär ausging, also es stand unter dem Dach der FAU. Für mich war es aber ganz spannend zu sehen und gut, irgendwann wissen die Leute auch, dass man nicht nur Professor an der FAU ist, sondern auch Aufsichtsrat beim FCN. Und jeder oder nahezu jeder möchte mit einem über den FCN sprechen.
Das wollte ich gerade fragen. Das muss doch furchtbar sein, oder?
Ja, naja, was heißt furchtbar? Also, ich meine, das ist natürlich auch nicht immer schön, was man dann da gefragt wird. Aber was für mich so die Erkenntnis war, ich glaube, solange man noch über den FCN spricht und auch wenn es nicht immer positiv ist, was es in so einer Situation ja wahrscheinlich auch nicht sein kann, ist es besser, als wenn man nicht mehr über den FCN sprechen würde. Ich glaube, das wäre der viel schlimmere Zustand, wenn, ich nenne es jetzt mal in der Stadtgesellschaft, eine Gleichgültigkeit eintreten würde und der FCN nicht mehr Gesprächsthema ist, dann hätten wir ein ganz großes Problem.
Dann hätten wir auch ein Problem.
Worüber würden wir dann sprechen? Das ist, naja, und wir hätten noch das Cordon Bleu als Ausweg. Aber das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Nee, stopp, du hast mir noch die Steilvorlage mit Nürnberg Pop gegeben. Du warst der Bestandteil des Programms sozusagen. Jetzt wollte ich schon mal wissen, wie dein Auftritt bei Nürnberg Pop war.
Ich war bei einem sogenannten Panel, heißt das neuerdings, glaube ich. Und ich sollte über Podcasts sprechen. Das Problem war, dass um mich herum lauter ernsthafte Podcaster und Podcasterinnen saßen, die kluge Dinge gesagt haben und ich dann erklären musste, dass ich immer einmal in der Woche über Fußball und den ersten FC Nürnberg spreche in meinem Podcast. Das ist auf großes Unverständnis gestoßen. Aber es war sehr nett. Grüße an Simon. Eine schöne Veranstaltung. Nur ich war ein bisschen viel am Platz.
Aber du warst neben Jan Müller von Tokotronic gesessen.
Jan Müller von Tokotronic gesessen. Ja. Ja. Es gibt Fotos davon. Siehst du? Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ein sehr netter Mensch. Aber ja, der macht halt wichtige Sachen und ich mache meine Sachen. Wunder dauern länger, schreibt mir meine Mutter, gerade nachdem ich ihr das Clubergebnis gewhatsappt hab. Ja, vielleicht hat sie damit recht. Wir machen noch einen Gerch und wissen jetzt, dass Wunder etwas länger dauern. Wie ist so bei Matthias Pfiffker die Gerch Ratequote oder so mit ehemaligen Clubspielern sehr
firm? Ich hab jetzt tatsächlich nicht gezählt, aber ich hab so bei mir festgestellt, dass ich, wie soll ich sagen, Perioden habe, wo ich mehr weiß und Perioden, wo ich weniger weiß. Also so jetzt, warum auch immer, zweite Hälfte 90er Jahre, da tue ich mir manchmal schwer. Ende 80er, Anfang 90er weiß ich viel mehr, aber ja, keine Ahnung, woran es liegt.
Ich mach mal einfach.
Oha.
Ja, und ihr könnt mir WhatsApps schreiben, wenn ihr es erwartet. Nur nicht hier schon sagen. Also, los geht's. Ein Gerch. Gerch wuchs in einer Stadt auf, die mindestens 4 Weltmarken hervorgebracht hat. Zu Beginn nahm er auch den gleichen Karriereweg wie eine der Weltmarken, musste aber erst einmal eine Entscheidung zwischen 2 Sportarten treffen, die in seiner Heimat gar nicht so einfach ist. Er entschied sich für den Fußball und musste deshalb bald umziehen, nachdem ihn eine Clublegende so gut ausgebildet hatte, dass er zu groß geworden war für seine Heimatstadt. Es ging an die Grenze und in die zweite Liga. Dort konnte Gerch zwar den Abstieg auch nicht verhindern, aber er blieb erst einmal, ehe ihn der Süden lockte. Dort wurde Gerch glücklich. Erst beim Vorort, dann beim Stadtteilverein. Bei diesem Stadtteilverein lernte er eine weitere Clublegende kennen und kehrte zurück in die zweite Liga. Es folgte Gerchs schönstes Jahr als Fußballspieler, das mit einer legendären Aufstiegsparty in einem Ort, der lange als Synonym galt für die zweite Liga, endete. Das war der größte Erfolg meiner Karriere, aber nicht für mich selbst, sagte Gerch im Rückblick auf diesen Tag. Nach dem Aufstieg machte Gerch nämlich noch genau ein Spiel unter einem Trainer, der den Verein in Rekordzeit von Dritt- auf Erstliganiveau bringen musste. Gerch, der in der Aufstiegssaison in jeder Partie auf dem Platz stand, wird am ersten Spieltag bei einer 0-4 Niederlage gegen den kommenden deutschen Meister eingewechselt und dann bis zum Ende der Hinrunde nicht mehr berücksichtigt. Also verlässt Gerch den Verein der am Ende den Klassenverbleib schafft und wechselt zum 1. FC Nürnberg in die 2. Liga. Dort startet er mit einer sehr späten Niederlage in Mannheim in den Abstiegskampf, darf aber immerhin wieder spielen. Beim Club herrscht fröhliches Chaos, ein Ex-Präsident kehrt als Retter zurück und am Ende steht der Club nach einer bitteren Heimniederlage gegen den Meister als Absteiger fest. Also eigentlich, weil andere noch schlechter wirtschaften, darf der Club in der Liga bleiben. Nur Gerch wird nicht mehr gebraucht. Er lernt noch einen Verein kennen, über den er später sagt, dass im Umfeld so manches nicht stimmt. Es wird dann dort in diesem nicht stimmigen Umfeld kein schöner Karriereabschluss mit Verletzungen und Streit mit der Berufsgenossenschaft. Dem Sport bleibt Gerch dennoch erhalten. Er arbeitet heute als Sportjournalist ganz in der Nähe von seiner ersten Station im Profifußball. Ah, der ist schwierig, ne?
Ja, ja.
Aber dürfen wir jetzt zuvor fragen eigentlich? Oder?
Nein. Alles nicht erlaubt. Googeln verboten. Und ich gebe euch noch 7 Sekunden für einen Tipp auf WhatsApp. Und wenn der nicht kommt, bin ich zufrieden.
Ja, zeitmäßig kann man schon einordnen, aber ich komme gerade nicht drauf.
In Herzogenaurach geboren, offensichtlich.
Kann ich aber nichts dazu sagen? Boah. Das freut
mich. Muss ich mal eine Nacht drüber schlafen?
Das darfst du. Wir lösen es nächste Woche auf. Letzte Woche hatten wir keinen, oder? Müssen wir irgendeinen auflösen, Uli? Nina?
Wenn dann von vor 2 Wochen, weil ich glaube, den hat man schon aufgelöst, oder?
Den hatten wir, glaube ich, aufgelöst. Und wenn nicht, dann machen wir das auf Twitter. Okay, gut, dann machen wir jetzt Schluss hier, würde ich sagen. Vielen Dank, Matthias Pfiffger. Vielen Dank, Uli.
Gerne, danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem Spiel in Düsseldorf. Bis dann. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.